Freunde der Sonne, willkommen zurück zu einer brandneuen Folge der Hoga-Stimme. Ich bin's wieder, die Malu, und ich habe wieder einen Wiederkehrer, einen Gast, der schon mal bei uns war. Ich begrüße ganz herzlich zurück the original Grand Gastronomicus. Schlechthin höchstpersönlich. Herzlich willkommen zurück.
Ja, Mali, ich grüße dich. Vielen Dank, dass ich jetzt zum, glaube ich, dritten Mal, also eine, die erste Folge waren ja zwei Teile, also sagen ja, wir genau. Mal zum dritten Mal bei dir zu Gast sein darf. Ich freue mich und grüße erstmal alle aus dem verregneten Hamburg.
Hamburg, da geht schon los, dass dieses Hamburg, Hamburger Sprache, wo bist du gerade? Ich sehe gerade Gänsemarkt.
Ich bin am Gänsemarkt, Downtown ja. Gänsemarkt, aber hier ist nichts los.
Ja, Gott sei Dank.
Weil es regnet.
kurze Frage vorweg, ist es eigentlich schön für Gastronomen, wenn es regnet oder eigentlich nicht? Was sagst du zu dieser
Prognose? Das kommt natürlich darauf an, was man für einen Betrieb hat. Baust du jetzt natürlich auf eine Terrasse, dann ist es relativ schlecht. Bist du in einem also so einem innerstädtischen Bereich, wie bei uns hier jetzt der Gänsemarkt, wo viele Leute gerade auf den Samstag einkaufen gehen, wollen eigentlich, dann halten die sich natürlich lange, lange in Restaurants und Cafés auf, um sich aufzuwärmen. Insgesamt ist es aber schlecht. Das Wetter und die Kälte.
Hast du lieber Sonne oder lieber Regen während der Arbeit?
Mir ist es eigentlich egal, weil ich habe weder Terrasse noch bin ich wetterabhängig und deswegen ist es mir eigentlich egal. Ich bin generell nicht der Freund der Sonne, sag ich mal.
Und habe lieber ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich hasse den Sommer. Ich hasse den Sommer.
Ich auch. Da riechen auch alle so anstrengend. Das hast du halt im Winter einfach nicht, ne? Aber es ist für die Arbeit völlig unerheblich, ne? Das ja. Ist ja klar.
Wir möchten heute über ein sehr interessantes Thema sprechen. Du läufst mit diesem Thema ja schon seit ein paar Wochen durch die Gegend und bist damit voll im Fokus einiger sozialer Netzwerke geraten. Aus Versehen natürlich.
Ja.
Wir möchten ja über dein Herzensprojekt im Moment sprechen, was sich ruft Hotel Leaks.
Ja.
Ja, und da ist er schon wieder ganz vorsichtig, weil er wird ruhiger. Das ist immer was ganz Spannendes, wenn Gastronomicus ruhiger wird, dann wird es ernst, dann wird es richtig, richtig
ja, ernst. Ja, ganz genau. Und ich hatte bis eben noch gute Laune.
Wir wollen jetzt hier nicht ausarten. Viele Leute, die hier zuhören, kennen das Projekt nicht. Deswegen wäre es vielleicht mal ganz nett, wenn du diese Leute mal ein bisschen darüber unterrichtest, was das überhaupt ist und was du da gerade so tust im Moment.
Ja, Hotelleaks ging im Prinzip damit los, dass mir ein Kollege aus einem lockeren Gespräch heraus mal erzählt hat, dass in seinem vorherigen Betrieb ein weder unbekannter noch unbedeutender Betrieb, die Bedingungen so mies gewesen sind. Und dann bat ich ihn einfach mal, mir mal seinen Arbeitsvertrag zu zeigen. Und das hat er auch getan. Da ging es dann darum, dass in dem Vertrag 15 Überstunden mit dem Bruttolohn abgegolten waren. Mhm. Und das hat mich bass erstaunt. Das kannte ich vorher noch nicht. Und habe dann darüber nachgedacht, ob es vielleicht mehrere Betriebe gibt, die schlechte Verträge aushandeln. So kam im Prinzip die Idee auf, einfach mal Arbeitsverträge, erstmal anonym, mit eventuell auch den Geschichten, die dahinter stecken, zu veröffentlichen. Und das ist in der Tat schon eingeschlagen wie eine Bombe, natürlich auch in eine negative Richtung. Viele haben mir dann, also ich habe eine Reihe Verträge und Geschichten und sowas habe ich schon gepostet.
Wie viele hast du ungefähr zugesendet bekommen?
Pi mal Daumen? Also ich glaube, ich gehe jetzt so auf die 40. Mhm. Ich müsste mal nachzählen, aber ich glaube, das sind an die 40. Das klingt jetzt erstmal wenig. Wenn man mal die Gesamtsumme der Betriebe in Deutschland nimmt, ist es natürlich verschwindend gering. Interessant dabei ist, dass insbesondere dieses vertragliche Abgelten von Überstunden mit dem Bruttolohn eine Masche ist, die es wirklich von der Nordsee bis in den Bayerischen Wald oder bis in die Alpen gibt. Also das ist ein immer wiederkehrendes Muster, das natürlich bei extrem miesen Tariflöhnen und das hat natürlich auch viel Kritik eingebracht, das ist ganz klar. Da war dann die Rede davon, ich würde die Gastronomie schlecht machen, ich würde die Unternehmen pauschal an den Pranger stellen und so weiter und so fort. Es geht aber vornehmlich ja darum, dass das Bild, das wir selber transportieren, für uns selber auch in den sozialen Netzwerken, in den gastronomischen sozialen Netzwerken, auch geschürt von den Fachzeitschriften wie der AGHZ, AHGZ, ja richtig, genau, AHGZ, der Hoga-Page zum Beispiel oder auch anderen Zeitungen, dass über sowas nicht gesprochen wird. Das ist eigentlich immer, dass es gar keine Probleme gibt im Prinzip, die wir haben. Und ich wollte einfach mal ganz brachial eben diese Probleme im Kleinen, die es an der Basis gibt, nämlich schon bevor ein Bewerber überhaupt Mitarbeiter wird, mit solchen Verträgen im Prinzip die Ausbeutung und das Negative losgeht. Und es gibt immer Leute, wenn man das schreibt, aber nicht belegen kann, die sagen, ach, das ist doch gar nicht wahr, sowas gibt es gar nicht. Und ich wollte einfach mal aufzeigen, dass es das doch gibt, dass es das vornehmlich in Sterne-Restaurants und in Sterne-Hotels gibt, dass es bis in die höchsten Kreise der Arbeitgebervertreter, also des DEHOGAs geht, die sind da voll mit drinne. Und dass es zum Teil eben auch Sterne-Köche betrifft, die gar nicht unbekannt sind. Also es betrifft im Prinzip viele. Und das Interessante dabei ist, dass niemand sich traut, darüber zu berichten. Also ich mache das ja mit Hotelier TV zusammen, mit dem Carsten Hennig, der seinerseits das so ein bisschen aufbereitet auch. Aber das ist das einzige Medium, sag ich mal, das darüber überhaupt berichtet. Und die anderen, die interessiert es praktisch nicht. Und das ist aber für die Betroffenen schon eine extrem belastende Geschichte. Denn wenn man sich zum Beispiel einfach mal diese 15 Stunden ausrechnet, angenommen, du hast einen Tarifvertrag, sagen wir mal 2.100 Euro, du arbeitest 173,33 Stunden in der Woche und sollst 15 Stunden dem Betrieb schenken, also 15 Überstunden, dann sind wir schon mal bei 181,42 Euro, glaube ich, war das. Also 181 Euro, rund gesagt. Das kann man von dem Bruttolohn abziehen. Da sind wir nicht mal mehr bei 2.000 Euro. Und wenn man das dann einfach mal andersrum umrechnet, also die 15 Stunden quasi auf die Wochenarbeitszeit oder auf die Tagesarbeitszeit hochrechnet, dann arbeitet man unterm Strich für weniger Geld mehr. Nichts anderes ist es. Und ich frage mich, warum? Und man bleibt natürlich, ich kann natürlich jetzt die Betriebe nicht namentlich nennen. Also noch geht es nicht. Ich lasse das gerade prüfen, diese Möglichkeit. Ich werde voraussichtlich am Montag schlussendlich die Gewissheit darüber haben, ob es eine 100%ige Rechtssicherheit gibt, Betriebe namentlich zu nennen. Dann wird das durchaus auch passieren.
Kurz bevor wir jetzt kurz weitermachen, mit kommenden Montag ist das Datum der 18.11. genannt. Ja, also falls ihr die Folge nämlich später hört, ja, 18.11. ist jetzt hier genannt als Stichtag.
Genau, und das ist eine Option, die ich mir dann offen halte und einfach überlegen muss, ob ich es tue oder nicht. Je nachdem läuft es natürlich schon hinter den Kulissen weiter. Ich stehe mittlerweile in einem sehr engen Kontakt mit Fairjob-Hotels zum Beispiel oder auch mit Foodsterne und wir tauschen uns da rege aus und ich bin im Moment als erstes an einem Hotel dran, hier in Hamburg, auch eines der besten Hotels, der 5 besten Hotels der Stadt, wo es momentan auch wo darüber einfach gesprochen wird. Ist das, also kann man das machen? Ist es zu rechtfertigen? Und ich bin einfach der Meinung, dass diese Klausel absolut mit nichts zu rechtfertigen ist. Also man kennt dieses pauschale Abgelten von Überstunden in Arbeitsverträgen eigentlich nur von Direktoren oder von...
Ja, oder ich sag mal wirklich Führungspositionen, Betriebsleitern.
Genau.
Die aber ein gewisses Maß an höheres Gehalt haben als das,
ganz genau,
was wir da jetzt gerade genannt haben, genau.
Ganz genau. Und da ist es natürlich auch eine Verhandlungssache, da redet man aktiv drüber. Dieses Hotel in Hamburg beispielsweise hat mir gegenüber beteuert, dass Bewerber vor der Vertragsunterzeichnung beim Vorstellungsgespräch, wenn es denn dann schon unterschrieben wird, darauf hingewiesen werden, dass es eben diese Klausel gibt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht glaube, weil wenn ich da sitzen würde zum Beispiel, dann würde ich das hinterfragen und dann kämen sie in Erklärungsnot. Weil gleichzeitig eben auch das Hotel ja nicht eindeutig sagt, aber so rumdruckste, dass es keine Streichung, also keine Individualverträge gibt, weil ich eben sagte, ich würde das so nicht unterschreiben. Ich möchte bitte gerne, wenn, jede Überstunde normal vergütet haben und das würde wohl eher schwierig sein. Und das sagt mir eigentlich ganz klar, es unterschreiben alle denselben Vertrag und wer das nicht will, der hat halt, der geht halt zum Beispiel. Hm.
Du sagtest also vorhin, du sagtest vorhin, dass viele Leute oder gerade die Arbeitnehmerschaft das einfach so hinnehmen. Was glaubst du, woran liegt das?
Ja, das ist nämlich der nächste Punkt. Ich bekomme unter jedem veröffentlichten Vertrag mindestens einen Kommentar, wo es heißt, du bist ja selber schuld. Wer ist so dumm und unterschreibt das? Jetzt gibt es mehrere Faktoren, die das erklären. Es gibt natürlich als allererstes, grob gesagt, Leute, die sind dumm und unterschreiben das, weil sie das nicht hinterfragen. Dumm kann man jetzt als auch als Verschiedenes definieren. Zu jung zum Beispiel, das ist nämlich auch so eine Sache. Es gibt viele Quereinsteiger mittlerweile, sehr viele Quereinsteiger, die einfach die Szene nicht kennen. Zum Beispiel, und die sich sagen lassen, das ist branchenüblich, das ist ein völlig normaler Vertrag, wie er überall ja ausgegeben wird. Das ist ein Faktor, der da mit eine Rolle spielt. Es ist sicherlich auch ein Faktor, dass man ja sich nicht traut, vielleicht einfach zu sagen, ich möchte den Vertrag erstmal in Ruhe lesen, ich nehme ihn jetzt mit. Sondern viele fühlen sich genötigt oder werden vielleicht auch durch irgendwelche, ja, durch so ein bisschen Drängen auch dazu gebracht, den Vertrag gleich zu unterschreiben, so nach dem Motto, ach, das ist ein branchenüblicher Vertrag, den kannst du ruhig unterschreiben, das ist alles in Ordnung.
Ja, dann genau, genau, das habe ich nämlich ja auch gerade so gedacht, von wegen, ja, es ist ganz normaler Vertrag, den, ne, ist rechtlich alles okay, ne? Vor allem die Betriebe oder auch generell Unternehmen, die lassen sich ungeheuer viel Zeit, mal mit einem Vertrag rüber zu rücken. Aber wenn es um die Unterschrift der Arbeitnehmer geht, dann zack, 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 jetzt am besten.
Ganz genau. Und interessant ist es eben auch, dass viele, also ich habe unglaublich viele Top-Betriebe dabei. Und das ist für mich eigentlich auch kein Wunder, weil es zeigt, dass die Betriebe mit ihrem Ruf und mit ihrem Ansehen die Leute hinters Licht führen. Ein junger Mensch, der vielleicht seine erste Stelle, eine Kommistelle hat, oder ein Quereinsteiger, der jetzt in ein 4,5 Sterne Hotel anfängt, der glaubt ja nicht, dass da Schindluder getrieben wird. Der denkt sich, boah, das ist ein hochprofessioneller Betrieb mit einer unglaublich professionellen, auch medialen oder auch struktureller Professionalität, das kann eigentlich da kann kein Schindluder passieren und das wissen die Leute nicht. Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir in Hamburg zum Beispiel unfassbar viele Betriebe haben. Also hier, wenn ich heute in meinem Betrieb kündige, dann habe ich morgen einen neuen Arbeitsplatz. Und wenn ich da kündige, habe ich übermorgen einen neuen Arbeitsplatz. Was ist aber mit sehr, sehr guten Betrieben in touristisch weniger erschlossenen Regionen? Was ist zum Beispiel in Regionen, wo es 1, 2 gute Hotels, vielleicht ein Gourmet-Restaurant gibt und dann im kilometerweiten Umfeld nichts mehr. Dann nutzen natürlich die Betriebe auch ihre Monopol- oder ihr Alleinstellungsmerkmal dafür aus, zu sagen, also wenn du bei uns nicht arbeiten willst, dann kannst du ja gerne ins 30 Kilometer entfernte Nachbarkaff und dich dort im Hotel bewerben. Also gerade Leute, die kein Auto haben, gerade Leute, die in diesem Betrieb eine gute Chance sehen und vielleicht auch die einzige Chance sehen, das weiß man ja nicht, unterschreiben das dann natürlich eher. Hm. Ne? Und ein weiteres Argument ist, dass natürlich auch gesagt wird, ja, also wir machen hin und wieder mal Überstunden, aber das kommt sehr, sehr selten vor. Wenn ich als Bewerber dort sitze, ich kann das nicht nachvollziehen, ist das wirklich so oder nicht? Wenn ja. ein Betrieb so eine Klausel mit 15 Stunden durch einen Bruttolohn abgegolten in seinen Arbeitsvertrag mit aufnimmt, kann man doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie das auch voll ausnutzen. Hm. Ne? So wie ich eingangs gesagt habe, wenn man das gegenrechnet, dass der Betrieb im Prinzip dadurch noch Geld verdient durch diese Überstunden, dann hat er doch ein wirtschaftliches Interesse daran, sich diese Überstunden auch reinzuholen. Und gerade diese gastronomische Mentalität, dieses Devote, dieses fast schon masochistische, nutzen sie natürlich auch aus, um das eben auch einfordern zu können, weil niemand sagt, ach, warum soll ich denn jetzt hier noch längere Überstunden machen für eigentlich nichts?
Hm. Ja, ja, richtig.
Also es ist ganz leicht gesagt, wer das unterschreibt, ist zu blöd, aber wie gesagt, muss man eben verschiedene Aspekte auch berücksichtigen, um das erklären zu können, warum das viele machen. Ganz häufig höre ich auch von Leuten, die sagen, ja, ich weiß, ich war total naiv, ich wollte da unbedingt arbeiten, ich hatte nette Kollegen, die ich schon kannte und der Chef, der war so nett und eigentlich war alles top und dann sieht man darüber auch eher hinweg. Mhm. Aber irgendwann ja. sollte man vielleicht doch mal nachrechnen und gucken, was verliert man eigentlich an Geld durch diese Klausel? Was schenkt man dem Betrieb dadurch?
Genau. Wie geht es denn jetzt genau mit dem Projekt weiter? Also du bekommst jetzt am kommenden Montag, sprich den 18.11. jetzt die Rückmeldung, ob du die Namen veröffentlichen darfst. Ist das jetzt so ein Secret Project nach dem Motto, ich erstelle mal eine CD und schicke das an gewisse Personen? Oder was hast du dir jetzt genau vorgestellt, was danach passieren wird?
Also ich werde, wenn ich diese Info habe, die Betriebe im Einzelnen nochmal konfrontieren damit und werde eventuell mir dann, wenn die Betriebe mir keine plausible Erklärung geben können, warum das da steht, eine namentliche Veröffentlichung einfach vorbehalten. Ne? Also es ist ja eben so, ich kann eben auch Leute verstehen, die sagen, es bringt nichts, Verträge anonym zu veröffentlichen, wenn man nicht nachvollziehen kann, woher es kommt.
Ja, ja.
Das ist korrekt. Es einfach zu tun, kann man ja nicht machen. Also man muss sich wirklich, wenn man eine Privatperson ist, oder man kennt das ja auch von Fernseh- oder Medienanstalten, die sichern sich 2-3 Mal sichern die sich ab, bevor sie Recherchearbeiten veröffentlichen. Mhm. Und ich bin eine Privatperson und wenn mich irgendein Hotel mit 6 Top-Anwälten auf Schadensersatz verklagt, dann ja, kann ich eigentlich nur nach Neuseeland fliehen.
Ja.
Ne, es geht auch überhaupt gar nicht darum, jetzt Betriebe an den Pranger zu stellen, ohne deren Meinung wenigstens gehört zu haben. Darum geht es nicht. Es geht für mich in erster Linie darum, auf sowas einfach hinzuweisen und einfach klar zu machen, dass das eine Benachteiligung der Mitarbeiter ist, die so nicht geht. Ich meine, das ist nicht die einzige vertragliche. Es gibt einige vertragliche Klauseln oder vertragliche Fassungen, die einfach scheiße sind. Und wenn man dann auch noch die Geschichten dazu hört, dass es dann ohnehin in dem Betrieb irgendwie schlecht läuft und so weiter und so fort, dann ist es natürlich eine miese Sache. Ein weiterer Punkt ist, dass so 1, 2, 3 Betriebe mindestens nicht nur Mitglied im DEHOGA sind, sondern auch noch beste Kontakte zum DEHOGA haben. Und der DEHOGA, wenn man ihn damit konfrontiert, also die betroffenen Landesverbände, überhaupt nicht darauf reagieren. Und ich frage mich einfach, warum reagieren die darauf nicht? Hm. Also es wird immer davon geredet, wir wollen die Branche besser machen, wir wollen an unseren Fehlern arbeiten, wir wollen Schwachstellen aufdecken und sie dann eliminieren. Aber wenn man auf solche Schwachstellen hinweist, dann gibt es keine Reaktion. Und wenn sie so nicht reagieren, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als es einfach, ja, als damit zu beginnen, erstmal sämtliche DEHOGA-Betriebe eben zu veröffentlichen und zu sagen, hier, guckt euch das mal an. Das ist Mitglied bei euch. Und das geht einfach nicht. Das geht nicht. Ich meine, wir haben ganz, ganz schwierige Probleme, um eine Zahl zu nennen. Es sind 5000 Stellen offen.
Ja.
Wenn wir nicht allmählich anfangen, diese obsolete Einstellung abzulegen, die Betriebe immer noch leben, die noch nicht mal mehr vor 30 Jahren aktuell gewesen oder fair gewesen ist, dann steuern wir auf eine Branche zu, die zukünftig nur noch von Studenten, von Best-Agern und vielleicht von Flüchtlingen bedient wird oder gestellt wird. Aber du kannst
ja, und Zeitarbeiter, ne? Zeitarbeiter, Personalvermittlung und all sowas.
Die,
ne?
Boomen,
genau, richtig.
Das ist doch, ja genau, Zeitarbeitsfirmen, und ob wir das wollen, das weiß ich nicht. Aber wir können doch nicht schon beim Vertrag gute, ambitionierte Menschen verschrecken oder später verschrecken. Also der Kollege, der mir diesen Vertrag zur Verfügung gestellt hat, der ist irgendwann auch entnervt aus diesem Hotel, weil es gab kein Personal, das kennt man ja auch. Es wurde nichts mehr eingestellt. Aber greifen jedem Gast irgendwie, keine Ahnung, 350 Euro oder sowas die Nacht, greifen sie ab. Also wenn man nicht langsam anfängt, wirklich eine menschliche, eine ethisch korrekte Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber zu geben, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn nichts mehr nachkommt. Und wer mit Bananen bezahlt, der wird Affen bekommen. Das ist einfach so.
Das hast du großartig gesagt gerade. Ich weiß nicht, was ich jetzt zu diesem Satz gerade sagen soll. Hattest du das nicht vor ein paar Tagen selbst noch gepostet oder so? Wer mit Bananen...
Ja. Ja, ne? Ja, ja, ich habe den, also das ist nicht meine eigene Kreation. Ich habe den, glaube ich,
geklaut.
Ich habe den, glaube ich, von Daniel Tunis habe ich den, glaube ich, irgendwie. Der hat den, glaube ich, auch mal benutzt.
Ja,
ich fand
Grüße,
den
gehen raus. Grüße gehen raus.
Ja, ich fand den einfach großartig, weil genau das trifft die Situation, ne? Und ich denke, ich möchte jetzt auch nicht in allzu sehr in verschwörungstheoretischen Grundlagen versinken. Aber ich habe das Gefühl, das hat auch irgendwie System. Denn wenn ich Leute habe, die wenig verdienen, einen hohen sozioökonomischen Druck haben, dann kann ich die auch viel besser kontrollieren. Also so nach dem Motto, je dümmer und je ärmer meine Angestellten sind, umso besser kann ich sie kontrollieren. Es ergibt manchmal, wenn ich so über die Gesamtsituation nachdenke, auch im Hinblick auf die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, hat das für mich alles irgendwie ein System. Also es geht gar nicht darum, die Mitarbeiter sozial und ökonomisch zu stärken und finanzielle Anreize zu schaffen, sondern es geht im Prinzip einfach nur darum, Menschenmaterial, sag ich mal, zu rekrutieren, das sich nicht wehrt und das mit den paar Mark, die wir verdienen, auskommt.
Ja.
Oder was sagst du da?
Ja, also ich sag mal so, ich bin da voll und ganz bei dir, dass das so, wie es im Moment läuft, wie mit Personal umgegangen wird, wie einige Menschen es immer noch nicht verstehen, wie man mit dem Personal umgeht, ja, das ist für mich eine Riesenkatastrophe in gewisserlei Hinsicht. Und wir müssen jetzt einfach mal, und das habe ich in meiner letzten Folge, habe ich das schon mal gesagt, wir müssen mal anfangen, uns gegenseitig zuzuhören, ja, und mal gemeinsam uns an die Hand fassen und mal laut aufschreien und nicht nur sitzen bleiben und irgendwer wird schon irgendwann retten und richten und keine Ahnung, ja, sondern mal gemeinsam aufstehen und Fresse aufmachen und mal wirklich Klamauk machen. Und es bringt halt nichts, wenn halt so Einzelpersonen das halt irgendwie machen, sondern das schaffen wir irgendwie nur gemeinsam. Und zwar Arbeitnehmer und auch Arbeitgeberschaft. Ja? Natürlich, wir sind uns nicht immer einer Meinung, das müssen wir auch nicht, aber es wird mal Zeit, dass wir nicht die Probleme suchen, sondern Lösungen finden. Und das ist halt so die ganz große Herausforderung. Wir suchen hier noch ein Problem und dann haben wir hier noch eins. Ach, guck mal, da hinten, links hinter der Ecke, da haben wir auch noch ein Problem. Aber die Lösungen, die werden halt irgendwie nicht aufgetischt.
So. Genau das ist es.
Das ist meine Meinung dazu.
Schön, und das muss ich aber auch sagen, schön ist zum Beispiel, dass ich in einem guten Kontakt, das erwähnte ich ja vorhin, stehe mit Fairjob Hotels und in Persona mit dem Markus Fränkle. Mhm. Den habe ich auch vorletzte Woche, glaube ich, hier in Hamburg getroffen mit zwei weiteren Direktoren auf einem Direktorentag. Also ich war da nicht eingeladen, aber am Rande dieser Veranstaltung haben wir uns wirklich extrem gut unterhalten. Das war ein Gespräch auf Augenhöhe. Mhm. Es ging nicht darum, die Meinung des anderen aufzugeigen, sondern es ging um einen ernsten Austausch. Und die haben mir genauso Polizei. Sorry. Die haben mir genauso ihr Herz, sag ich mal, ausgeschüttet und von Problemen mit renitenten und nicht zu kündbaren Mitarbeitern geschildert. Und das, darum finde ich, geht es auch, dass wir beide Seiten, dass man sich gegenseitig wirklich zuhört und sich mit Respekt begegnet und guckt gemeinsam, wo können wir eigentlich, wo sind die Schnittstellen? Ja, natürlich genau. Ist ein Arbeitgeber für die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Ich würde das in meinem Leben niemals unterschreiben, genau wie viele andere das auch machen. Aber da muss man einen Kompromiss finden oder muss gucken, wie man ja auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Und das geht ja eben nur, wenn man miteinander redet. Wenn aber schon die Arbeitnehmer, also wenn schon der DEHOGA und die NGG so zerstritten sind, dass ein Dialog kaum noch möglich ist, dann muss es eben andere Möglichkeiten geben, das zu tun, nämlich eben auf der Ebene, wie jetzt ich mit Markus Fränkle durch Vereine zum Beispiel, die eben sich gründen, um mehr Wertschätzung in den Hotels einfach ja zu standardisieren, muss man fast schon sagen.
Richtig. Kommen wir nochmal zu positiven Dingen. Du hattest, glaube ich, auch positive und schöne Arbeitsverträge zugesendet bekommen, nämlich wie es richtig geht. Also nicht richtig, aber besser geht zumindest. Kannst du darüber auch mal, oder hast du vielleicht so ein, zwei Beispiele, sodass vielleicht einige Hörer, die sich jetzt so denken, ach du Scheiße, hoffentlich stehe ich nicht auf der Liste. Ich müsste vielleicht jetzt was ändern, aber wie?
Ja, also als Beispiel, es gab einen Änderungsvertrag von einer Mitarbeiterin, dessen Chef mit ihrem, also mit Rücksprache natürlich, sie hatte einen Jahresvertrag und der wurde nach relativ kurzer Zeit, ich glaube, ja, nach einem halben Jahr oder so, weiß ich gar nicht genau, wurde der in einen Vollzeit, also in einem unbefristeten Vertrag umgewandelt. Mhm. Weil zum Beispiel drinne stand oder weil gesagt wurde, du hast dich bewährt, ich habe gar keinen Grund, dich jetzt irgendwie noch weiter zu beobachten, zu testen, du wirst jetzt übernommen. Okay. Es gibt viele Betriebe, die beispielsweise der Blaue Reiter, könnte ich jetzt mal spontan nennen, oder das Side Design Hotel in Hamburg könnte ich als positives Beispiel nennen, die eben zum Beispiel, oh, es gibt auch den Basler Hof zum Beispiel, kann ich auch als Beispiel nennen, die viele Benefits in ihre Stellenbeschreibung schon einfügen. Die sagen, wir machen jetzt Kooperationen mit Ärzten, mit Physiotherapeuten oder wir bieten unseren Mitarbeitern die hauseigene Massage zum Beispiel an, wenn es Probleme mit dem Rücken gibt. Die betriebliche Altersvorsorgen bezahlen. Die Azubis regelmäßig mal auf eine Weinreise schicken zum Beispiel, um einfach mal Weingüter zu besuchen, wirklich qualitativ hochwertige Schulungen zum Beispiel auch anbieten. Also eine ganze Reihe an Dingen, die sie ja attraktiv machen, die dann auch, wenn man dort anfängt, viel mit denen auch redet. Also das ist ja auch so eine Sache, dass mit Mitarbeitern von Direktionsebene sehr wenig geredet wird. Ne? Das heißt zwar dann immer, okay, du hast jetzt einen befristeten Arbeitsvertrag, aber keiner redet mit dir danach. Keiner gibt ein Feedback, weil viele haben ja irgendwo auch Planungsängste. Ne? Die wissen nicht, was mache ich jetzt in einem Jahr? Ja? Du kriegst schon mit einem befristeten Arbeitsvertrag weder einen Kredit noch eine Wohnung. Also du hast bis ohnehin, sind viele Leute durch diese befristeten Arbeitsverträge schon genervt und gestresst. Und wenn du dann im Betrieb nicht weißt, so zwei Monate vorher, bevor der eigentlich zu Ende geht, ausläuft, werde ich jetzt eigentlich übernommen oder wo stehe ich eigentlich? Das ist natürlich echt ein Problem. Und da gibt es Betriebe, Chefs, die regelmäßig ihre Mitarbeiter eben mal zur Seite nehmen und sagen, pass auf, ich sehe dich jetzt auf der und der Position und für dich, wenn du so weiterarbeitest wie bisher, dann wirst du übernommen, aber eben auch ganz ehrlich sind und sagen, pass auf, die Position oder das ist hier nichts für dich, ich sehe dich nicht in Zukunft für uns arbeiten. Auch das ist fair, meiner Meinung nach. Ne? Also da gibt es schon ganz, ganz viele Betriebe, insbesondere sehr moderne Betriebe, die sich viel mit damit beschäftigen, was eigentlich heute wichtig für Mitarbeiter ist, die eigentlich den größten Erfolg haben. Und das ist die Zukunft der Gastronomie. Also das zeigt eben auch, es ist nicht alles schlecht, es sind nicht alle Betriebe generell scheiße. Man muss aber eben, wenn man sich bewirbt, ganz genau hingucken, was der Betrieb mir wirklich bietet und ob ich das Gefühl habe, dort wirklich auch nicht als Mensch zweiter Klasse behandelt zu werden.
Ja, ich habe letztens eine coole Formel habe ich mir ausgedacht. Nämlich ist eigentlich so der große Faktor Zeit immer so eine Sache. Ja, also ich habe mittlerweile die Formel: Zeit ist Wertschätzung. Ja, und nur durch Wertschätzung kriegst du deine Mitarbeiter und hältst sie. Ja, also Freunde da draußen, nehmt euch Zeit für eure Mitarbeiter, hört denen zu, fragt die doch auch mal, was wünscht ihr euch? Ja, und wenn ihr nur durch solche, ich sag mal, Kleinigkeiten schon einen Schritt auf eure Arbeitnehmer zugeht, dann könnt ihr eigentlich schon viel verändern, zum Positiven hin. Ja, man muss aber immer bedenken, ja, wenn man Fragen stellt, kommen auch öfters Antworten, habe ich letztes Mal gehört.
Ja, ja.
Ja, also wenn ihr fragt, seid darauf beharrt, dass auch Antworten kommen, die euch vielleicht auch nicht 100%ig gefallen. Deswegen bitte nehmt euch die Zeit und sprecht mit euren Mitarbeitern, was die überhaupt wollen, was sie sich wünschen, was sie auch von euch erwarten, ja, als Arbeitgeber. Na, weil ihr seid in einem sogenannten Vertrauensverhältnis und wenn dieses Vertrauensverhältnis nicht 100% funktioniert, dann seid ihr diesem Mitarbeiter innerhalb eines halben Jahres.
Genau, und ein weiterer Aspekt ist, da finde ich auch, das greift auch so ein bisschen in Wertschätzung, ist einfach auch vielleicht mal zu fragen, die Mitarbeiter, können wir dies und das umsetzen? Was würdet ihr am Service in der Küche anders machen? Was würdet ihr optimieren? Habt ihr Ideen? Stört euch irgendwas? Findet ihr irgendwas ineffizient? Auch das gehört ja dazu. Ne? Natürlich, sich das anzuhören ist eine Sache, aber wenn man als Geschäftsleitung der Meinung ist, ja, der oder die hat tatsächlich recht, das auch umzusetzen, auch bei guten Ideen, wenn selbst ein kleiner Azubi mit einem relativ weiten Blick noch irgendeine Idee hat, wo sonst keiner drauf gekommen ist und alle finden das geil, das dann wirklich auch umzusetzen. Ne? Weil wenn ich natürlich immer nur gesagt bekomme, ja, ey, das ist eine tolle Idee, super, machen wir und es passiert nichts, dann fühle ich mich natürlich auch nicht ernst genommen. Also klar ist, nicht auch, was du gerade gesagt hast, nicht jede Idee ist gut und es gibt auch total besteuerte Ideen und das wird dann wahrscheinlich auch manchmal so gesagt. Aber das macht ja nichts. Finde ich jetzt nicht schlimm, wenn ein Chef zu mir kommt und sagt, ja, die Idee an sich ist gut, aber sie ist scheiße, weil wir können sie nicht umsetzen oder ist zu teuer oder was weiß ich. Ja, dann eben nicht.
Ja, aber du hattest die Möglichkeit, was anzusprechen und das ist schon eine Wertschätzung an sich.
Genau, also den Mitarbeitern auch das Gefühl geben, sie sind wirklich ein Teil des Ganzen.
Ja, genau,
das, richtig. Was ja immer in den Bewerbungs-, in den Portfolios steht. Ne? Wir suchen für unser Team und sei oder werde Mitglied unseres tollen Teams, ja, und dazu gehört es eben auch.
Ja, korrekt. So, ich würde das Gespräch gerne abschließen. Ja. Falls ihr da draußen Interesse habt an diesem ganzen Projekt und habt vielleicht sogar Fragen oder was auch immer, dann könnt ihr euch gerne über die sozialen Netzwerke an den Gastronomikus wenden. Er steht da mit Rat und Tat sehr gerne zur Seite.
Ja, insbesondere, genau, wenn es Verträge gibt, die man irgendwie blöd findet, wenn man irgendwo Probleme hat, das wird auf jeden Fall alles 100% anonym auch behandelt. Das ist ganz klar. Und auch dementsprechend weitergeleitet. Ne? Also Anti-Hoga, Zoll, Berufsgenossenschaft und so weiter und so fort. Mhm. Finanzamt.
Ja, ganz, ganz wichtig.
Den schreibe ich auch genau. Immer gerne.
Ja, das sind Best Friends.
Best Friends, ja.
Ich BFF.
Glaub, die sind schon, glaube ich, echt genervt, ey, weil die ohnehin schon immer so viel zu tun haben und dann meldest du auch noch reihenweise Betriebe, da haben die immer nicht so richtig Bock drauf, habe ich das Gefühl.
Nee, aber haben sie auch nicht.
Ja.
Gut, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst.
Hat mich gefreut, Mali, das war wieder mal schön.
Ja, immer.
Immer. Dann sprechen wir uns nächste Woche wieder zum Thema Mochte Peter Lustig wirklich keine Kinder?
Ja.
Oder die Honigbiene im Wandel des 21. Jahrhunderts?
Und die Woche darauf ist die Jubiläumsfolge, ja. Juhu. Liebte Willi wirklich Biene Maja? Oder sind sie doch nur Geschwister? Das alles erfahrt ihr in der übernächsten Folge der Hoga-Stimme. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auch einen kurzen, eine kurze Bewertung bei iTunes, würde mich freuen. Und dann wünsche ich euch noch eine erfolgreiche und gute Woche. Dir auch, lieber Olli.
Ja, das wünsche ich dir und allen Zuhörern jeden Fall auch.
Alles klar. Und dann hören wir uns das nächste Mal bei der Hoga-Stimme. Bis dahin.
Ciao. Das machen wir.